wenn Jesus sichtbar, körperlich anwesend wäre. Warst du schon einmal in der Situation, in der du der Überzeugung warst, wenn Jesus jetzt hier wäre, jetzt neben mir, wenn er mich wirklich so begleiten würde, wenn ich ihn sehen könnte, dann würde mir die Evangelisation, ob vielleicht gerade ja mit meinen Freunden, er würde mir viel leichter fallen, wenn ich wüsste, Jesus steht neben mir. Oder bist du vielleicht schon mal auf den Gedanken gekommen, dass es dir leichter fallen würde, Versuchung zur Sünde nicht nachzugeben, wenn du wüsstest, ja, Jesus ist jetzt, oder wenn du Jesus sehen könntest, wie er neben dir steht? Oder wenn du vielleicht zu den Menschen gehörst, die ihre Zweifel in Bezug auf Jesus haben, hast du schon mal den Gedanken gehabt, dass es dir leichter fallen würde, an ihn zu glauben, wenn du ihn wirklich sehen könntest? Ist es nicht so, dass wir manchmal die Jünger Jesu aus dem Neuen Testament dafür beneiden, dass sie Jesus hier schon auf der Erde kennengelernt haben? Dass sie diese 3 Jahre Zeit hatten, mit Jesus unterwegs zu sein? Haben wir uns nicht vielleicht auch das ein oder andere Mal schon gedacht, wie einfacher es doch wäre, Gemeindebau zu betreiben, wenn Jesus jetzt hier so sichtbar bei uns wäre, jetzt im Gottesdienst? Ich zumindest muss sagen, ich kenne den Gedanken aus meinem persönlichen Leben, recht gut. Auch ich habe die Jünger oftmals dafür beneidet. Doch bedenken wir einmal, wie muss es für die Jünger gewesen sein, die zuerst diese 3 intensiven Jahre mit Jesus hatten, nur um dann die Gemeinde ohne ihn, zumindest ohne ihn sichtbar, dann eigentlich zu bauen. Manchmal sind wir in Situationen, in denen wir uns im Nachhinein wünschen, sie erst gar nicht erlebt zu haben, ja, weil wir hinterher sowieso nur enttäuscht werden. Doch nicht so im Falle von Jesus und seiner Rückkehr zum Vater. Denn Jesus erklärte seinen Jüngern in Johannes 14, die Verse 1 bis 14, der heutige Predigtext, dass die Rückkehr zum Vater den Jüngern zum Segen dienen würde. Es wäre kein Nachteil für sie, sondern Jesus musste zurück zu seinem Vater gehen und dadurch, dass er gegangen ist, würden sie als seine Jünger gesegnet sein. Ein bisschen kurz etwas zum Kontext, wo befinden wir uns hier? Also Jesus' öffentliches Wirken ist vorüber und er bereitet seine Jünger nun auf die kommenden Ereignisse vor. Also in den Versen in Kapitel Johannes Kapitel 13 bis 17 lesen wir, wo Jesus nochmal mit seinen Jüngern so intensiv diese Zeit gemeinsam verbringt. Zu dem Zeitpunkt in Johannes Kapitel 14 ist Judas nicht mehr anwesend. Judas ist kurz vorher rausgegangen und Jesus ist mit seinen 11 Jüngern allein zurückgeblieben. Und die Jünger, sie sind verängstigt und sie sind verwirrt, da Jesus ihnen kurz zuvor von Verrat berichtet hat. Er hat gesagt, einer von euch wird mich verraten. Als Petrus dann sagt, ich werde alles für dich machen, ja, ich bin sogar bereit, mit in den Tod zu gehen, muss Jesus ihm sagen, Petrus, ich sage dir, du wirst mich verleugnen. Und er erzählt seinen Jüngern ganz offen davon, dass er sie verlassen wird. 2-mal lesen wir davon, in Johannes Kapitel 33, da sagt er, Kinder, noch eine kleine Weile bin ich bei euch. Ihr werdet mich suchen und wie ich den Juden sagte, wohin ich gehe, könnt ihr nicht hinkommen, so sage ich jetzt auch euch. Und dann daraufhin sagt Petrus halt eben, wohin ich gehe, oder ich werde dir überall, genau, Petrus fragt, Herr, wohin gehst du? Und Jesus antwortet ihm, wohin ich gehe, dorthin kannst du mir jetzt nicht folgen, du willst mir aber später folgen. Also Jesus sagt seinen Jüngern hier ganz deutlich, liebe Freunde, ich werde euch bald verlassen. Für die Jünger, die 3 Jahre lang mit Jesus unterwegs gewesen waren, muss das ein Schock gewesen sein. Vor allem, wenn wir bedenken, wie sich ihre Situation innerhalb der nächsten Stunden drastisch überschlagen sollte mit all den Ereignissen, wo ihr Herr gefangen und gekreuzigt wird. Doch Jesus in dieser Situation möchte seine Jünger ermutigen und er tut das, indem er ihnen Folgendes sagt. Ich lese einmal vor die Verse 1 bis 14. Euer Herz werde nicht bestürzt. Ihr glaubt an Gott, glaubt auch an mich. Im Hause meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, würde ich euch gesagt haben, ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Und wohin ich gehe, dahin wisst ihr den Weg. Thomas spricht zu ihm, Herr, wir wissen nicht, wohin du gehst. Und wie können wir den Weg wissen? Jesus spricht zu ihm, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Wenn ihr mich erkannt habt, werdet ihr auch meinen Vater erkennen. Und von jetzt an erkennt ihr ihn und habt ihn gesehen. Philippus spricht zu ihm, Herr, zeige uns den Vater und es genügt uns. Jesus spricht zu ihm, so lange Zeit bin ich bei euch und du hast mich nicht erkannt, Philippus. Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Und wie sagst du, zeige uns den Vater? Glaubst du nicht, dass ich in dem Vater bin und der Vater in mir ist? Die Worte, die ich zu euch rede, rede ich nicht von mir selbst. Der Vater aber, der in mir bleibt, tut seine Werke. Glaubt mir, dass ich in dem Vater bin und der Vater in mir ist. Wenn aber nicht, so glaubt nur der Werke selbst will. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der wird auch die Werke tun, die ich tue, und wird größer als diese tun, weil ich zum Vater gehe. Und was ihr bitten werdet in meinem Namen, das werde ich tun, damit der Vater verherrlicht werde im Sohn. Wenn ihr mich etwas bitten werdet in meinem Namen, so werde ich es tun. Die Hauptaussage Jesu in diesem Text ist, dass die Jünger angesichts seiner Rückkehr zum Vater nicht mutlos werden sollen, weil sie durch seine Rückkehr gesegnet werden. Und das, was Jesus seinen 11 Jüngern an diesem Abend sagt, das gilt uns, die wir Jesus nachfolgen, gleichermaßen. Ich habe diese Predigt überschrieben mit dem Titel Durch Jesu Rückkehr zum Vater bist du gesegnet. Und diese Ermutigung Jesu entfaltet sich wie folgt. Zuerst verweist Jesus auf den himmlischen Segen, das sind die Verse 1 bis 4. Anschließend korrigiert er falsche Denkweisen der Jünger, das sind die Verse 5 bis 11. Und abschließend kommt Jesus auf den irdischen Segen zu sprechen, in den Versen 12 bis 14. Den ersten Gedanken, den himmlischen Segen, habe ich einmal somit überschrieben, begreife, dass du eine Wohnung im Himmel hast. Die ersten 4 Verse. Schon interessant, dass Jesus steht hier eigentlich kurz vor seiner Passion und eigentlich ist er derjenige, der jetzt von seinen Jüngern Ermutigung und Zuspruch gebrauchen könnte. Doch stattdessen sind es die Jünger, die verängstigt sind und Jesus, der eigentlich sich selber um seine eigene Situation sorgen sollte, ist hier derjenige, der sich um seine Jünger kümmert, der sie auf das vorbereitet, was geschehen wird, wo sie selber noch gar keine Ahnung davon haben, wie hart sie das alles treffen wird. So wie sie an Gott glauben, so sollen sie an ihn glauben. Es ist nicht ganz klar, ob es sich bei dieser Aussage um eine Feststellung handelt oder ob es hier eine Aufforderung ist. Das geht vom griechischen Text, es ist nicht ganz deutlich, das ist beidermaßen möglich. Ich würde mal davon ausgehen, dass hier Letzteres wahrscheinlicher ist. Die Jünger sind verwirrt und Jesus fordert sie auf, ruhig zu werden und das eben dadurch, dass sie ihr Vertrauen in ihn setzen, so wie sie bisher Gott vertrauen. Hat Jesus bereits vorher von seinem Weggang berichtet, so sagt er ihnen nun, wohin er geht. Er verweist auf die himmlische Heimat bei Gott und dass es dort ausreichend Wohnungen, dass es dort genug Platz für alle seine Jünger geben wird. Denn wenn das nicht der Fall wäre, warum sollte er dann ihnen davon erzählt haben? Und wenn er mit dem Ziel weggeht, ihnen eine Stätte zu bereiten, dann sagt er, dann werde ich wiederkommen und werde euch zu mir holen, damit eben auch dort, wo ich bin, dass ihr da auch seid. So hat es Jesus auch vorher gesagt in Johannes 12, Vers 26, wenn mir jemand dient, so folge er mir nach. Und wo ich bin, da wird auch mein Diener sein. Den Jüngern, ihnen gefällt die Rede vom Weggang Jesu nicht und er tröstet sie damit, dass er ihnen zwar von seinem Fortgehen berichtet, aber ihnen versichert, eines Tages werden wir wieder vereint sein. Wir werden zwar für eine gewisse Zeit getrennt sein, aber eines Tages werden wir wieder zusammen sein und dann wird uns nichts mehr trennen. Das Hingehen Jesu bezieht sich auf seine kommende Passion, auf sein Leiden, sein Sterben und seine Auferstehung, wodurch er seinen Jüngern den Weg zu Gott freimacht und ihnen den Platz im Himmel sichert. Und Jesus in Vers 4 sagt, wohin ich gehe, dahin wisst ihr den Weg. Jesus beschreibt in den ersten Segen seiner Rückkehr zum Vater für seine Jünger. Dieser Segen, er ist endzeitlich und er zielt auf das persönliche Heil der Jünger ab. Und im Grunde verspricht Jesus ihnen genau das, was sie sich wünschen, nämlich, dass sie ebenfalls dort sind, wo er ist. Sie würden eine Weile getrennt sein, doch es würde ein Wiedersehen geben in der Herrlichkeit des Vaters. Dann würde ihre Wanderschaft, diese 3 Jahre, die sie mit Jesus zusammen erlebt hatten, sie würde dann zu einem letzten Ende kommen. Und dort im Himmel würde es Wohnungen für alle geben, während Jesus zu seiner Zeit auf der Erde keinen Platz hatte, wo er sein Haupt hinlegen konnte. Eines Tages würde all das vorbei sein und sie würden eine ewige Gemeinschaft mit ihrem Herrn und Retter verbringen. Ich glaube, wir können uns gut in die Situation und die Gefühle der Jünger hineinversetzen. Denn wir kennen vermutlich alle das ungute Gefühl, wenn wir von einem geliebten Menschen getrennt sind. Gerade wenn man eine lange und intensive Zeit miteinander verbracht hat, dann fällt ein Abschied besonders schwer. Oder dann kann eine Trennung so richtig deprimierend sein. Ich kenne das von mir persönlich aus meiner Bibelschulzeit. Ich habe 3 Jahre Bibelschule Brake gemacht. Und Bibelschule Brake ist ja nicht nur reine Bibelschule, es ist auch eine Lebensschule. Ich habe halt im Internat dort gewohnt und man hat sehr, sehr gute Freundschaften dort geschlossen. Und 3 Jahre zusammen Gottes Wort zu studieren, gemeinsam sich auf seinen zukünftigen Dienst vorzubereiten, da werden Freundschaften wirklich fürs Leben geschlossen. Und Gott hat mich dort mit einigen guten Freunden gesegnet, mit Freundschaften, die bis jetzt immer noch anhalten. Aber ich werde es nie vergessen, wie schmerzlich doch der Abschied war nach diesen 3 Jahren, wo wir wussten, jetzt gehen wir alle in unterschiedliche Städte, in unterschiedliche Gebiete und wir werden uns eben nicht mehr so häufig sehen, wie wir jetzt die letzten 3 Jahre uns intensiv gesehen haben. Oder auch, wenn man verheiratet ist, wenn man einen Ehepartner hat, wenn man Kinder hat, dann fällt es schon schwer, überhaupt nur eine Woche irgendwie getrennt zu sein vom Ehepartner. Und das fällt uns nicht unbedingt leicht. Besonders hart ist es dann, wenn man eben nicht mit Sicherheit weiß, wann wird man den anderen wiedersehen oder wird man den anderen überhaupt wiedersehen. Doch Jesus möchte ermutigen. Er sagt, ich gehe zwar, aber es dient euch zum Heil. Und wir werden nicht für immer getrennt sein, denn eines Tages komme ich wieder und dann werde ich euch zu mir holen und dann wird uns nichts mehr trennen können. Sollten wir eigentlich davon ausgehen, dass die Jünger angesichts einer solchen Ansage Jesu in Freudenschreie ausbrechen? Oder dass sie zumindest jetzt beruhigt wieder aufatmen können, dass sie sagen, okay, wir verstehen das, du musst weggehen, aber es wird uns letztendlich zum Heil dienen. Danke, dass du uns das gesagt hast, jetzt geht es uns schon gleich viel besser. Doch stattdessen sehen wir in ihrer Reaktion, dass sie immer noch nicht einsichtig waren und die Tragweite dessen verstanden hatten, wer Jesus eigentlich ist und was er ihnen gerade gesagt hatte. Ein zweiter Gedanke, den ich mal überschrieben habe mit unbegründeten Zweifeln, in den Versen 5 bis 11. Nach dem, was die Jünger von Jesus gehört und von allen Wundern, was sie gesehen hatten, sollte ihnen jetzt eigentlich klar und deutlich sein, wer Jesus ist. Aber sie geben sich nicht mit den Ausführungen Jesu zufrieden. Denn in ihren Fragen, in ihren Dingen, die sie jetzt hervorbringen, hören wir so ein kleines Aber heraus. Ja, Jesus, das hast du jetzt gesagt, aber was ist denn damit? Ja, wir lesen von 2 Reaktionen. Zuerst kommt der Thomas. Und er sagt, Herr, wir wissen nicht, wohin du gehst. Und wie können wir den Weg dahin wissen? Ja, man stellt sich die Frage, Thomas, hast du nicht zugehört? Hast du nicht hingehört, was Jesus gerade eben gesagt hat? Und Jesu Antwort ist bezeichnend und es gehört zu den bekanntesten Aussagen der Schrift, wo er ihnen sagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Und damit hat er die Frage beantwortet, wie können wir den Weg wissen? Und Jesus sagt, ich selber bin der Weg. Und im Anschluss sagt er, niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Wo Jesus die Frage beantwortet, wohin gehst du? Jesus hat gerade eben gesagt, ich gehe zum Vater. Jesus ist der Weg, weil er die Wahrheit und das Leben ist. Jesus ist die Wahrheit, weil er der Mensch gewordene Gott ist. Jesus ist das Leben, weil er Leben aus sich selber hat, wie er in Johannes 5, Vers 26 gesagt hat. Er ist das Leben und das Licht der Menschen, so wie wir im Eingangswort des Johannes lesen, in Johannes 1, Vers 4. In Johannes 11, 25 sagte Jesus, wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Jesus ist die letztendgültige Offenbarung Gottes des Vaters, so wie wir in Hebräer 1, Vers 1 lesen. Nachdem Gott vor Zeiten durch die Propheten geredet hat, hat er jetzt am Ende der Zeiten geredet durch den Sohn. Also Jesus ist die letzte Offenbarung Gottes des Vaters. Und Jesus macht deutlich, es gibt keine andere Möglichkeit der Beziehung zu Gott, als nur durch mich. Ich bin der Weg dahin. In Johannes 5, Vers 23 sagte Jesus, wer den Sohn nicht ehrt, ehrt den Vater nicht, der ihn gesandt hat. Und in seinem ersten Johannesbrief schreibt Johannes, jeder, der den Sohn leugnet, hat auch den Vater nicht. Wer den Sohn bekennt, hat auch den Vater. Also Jesus macht unmissverständlich klar, wer eine Beziehung zu Gott, dem Vater hat, der muss den Weg über mich gehen. Ich bin der Weg und sonst gibt es keine Beziehung zum Vater losgelöst von mir. Anschließend kommt Philippus und sagt, Herr, zeige uns den Vater und das genügt uns. Ja, zeige uns den Vater, mehr brauchen wir gar nicht, mehr wollen wir überhaupt nicht. Und wieder einmal können wir uns die Frage stellen, sag mal, Philippus, hast du eigentlich nicht zugehört? Auch die ganzen letzten 3 Jahre, die du mit Jesus unterwegs warst, bei all den Wundern, die du gehört hast, hast du da nicht wirklich begriffen, wer Jesus eigentlich ist? Jesus hat so oft gesagt, wer mich sieht, der sieht auch den Vater. Wer meine Worte hört, der hört die Worte des Vaters. Und wer meine Werke sieht, der sieht die Werke, die der Vater tut. Jesus hat so oft deutlich gemacht, der Vater und ich, wir sind eins. Jesus möchte Ihnen deutlich machen, eure Einwände und Wünsche machen deutlich, dass ihr immer noch nicht verstanden habt, wer ich wirklich bin und all das, was die letzten Jahre passiert ist. Eigentlich müsstet ihr bereits in der Lage sein, euch eure Fragen selber zu beantworten. Und dabei gab es Momente, auch im Leben der Jünger, wo sie die Situation ganz klar einschätzen konnten, wo sie wirklich einen klaren Blick auf Jesus hatten und erkannt haben, wer Jesus ist. Die bekannteste Stelle ist wahrscheinlich in Johannes Kapitel 6, nachdem Jesus die Menschen auf wundersame Weise mit Brot gespeist hat, wo er ihnen gesagt hatte, ich selber bin das Brot des Lebens, und wo dann eben nach ein paar krassen Aussagen von Jesus viele von der Nachfolge abgewichen sind und Jesus seine 12 Jünger fragt, und ihr, wollt ihr aufgehen? Und dann lesen wir die Antwort des Petrus stellvertretend, vermutlich für den ganzen 12er-Kreis oder vielleicht in Ausnahme von Judas, wo er sagt, Herr, zu wem sollten wir gehen? Du hast Worte ewigen Lebens und wir haben geglaubt und erkannt, dass du der Heilige Gottes bist. Worauf Jesus ihm allerdings hin sagt, dass diese Erkenntnis ihm von Gott, dem Vater, offenbart wurde. Und wie gut können wir auch Jesu seiner, ja, ich will es mal sagen, Frustration in diesem Moment verstehen. Es ist besonders frustrierend, wenn wir jemandem eine Sache zigmal erklärt haben und man sieht auch einige Erfolge und man glaubt, jetzt hat die Person es begriffen, aber dann, wenn es wirklich darauf ankommt, merkt man, den Kern der Sache hat diese Person immer noch nicht begriffen. Besonders, wenn es darum geht, Menschen zu Christus zu führen, wird das Verhalten der Jünger sehr anschaulich. Ja, man begleitet Menschen, man erklärt ihnen das Evangelium und sie verstehen viel, aber letztendlich begriffen, dass sie Jesus wirklich brauchen. Ja, dass zur Nachfolge, dass Buße und ein hingegebenes Leben gehören, das wird dann eben teilweise nicht verstanden. Und an dieser Stelle hören wir auch eine gewisse Traurigkeit aus diesen Worten heraus. Ja, da stellt sich auch die Frage, wie kann es sein, dass ihr jetzt schon so lange mit mir unterwegs seid, aber ihr habt es immer noch nicht wirklich begriffen. Aber Jesus beendet diesen Diskurs, seine Rede, nicht negativ, sondern er schiebt eine weitere Ermutigung hinten dran und macht sie auf einen zweiten Segen aufmerksam, die seiner Rückkehr zum Vater folgen würde. Ein dritter Gedanke, begreife, dass du am Gottesreich arbeitest. Die Verse 12 bis 14. Jesus beendet diesen Diskurs mit einer Versicherung, die durch eine Schwurformel eingeleitet wird. Dieses bekannte, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, oder wörtlich könnte man noch übersetzen, Amen, Amen, ich sage euch. Also was Jesus jetzt hier sagt, das ist von besonderem Gewicht, das ist besonders wichtig. Und er sagt, Leute, hört bitte jetzt ganz genau zu, das, was ich jetzt hier sage, das ist besonders wichtig für euch. Er sagt, wer an mich glaubt, der wird ebenfalls die Werke tun, die ich tue, und wird sogar noch größere Werke tun. Er begründet das damit, dass er nämlich eben sagt, weil ich zum Vater gehe, wobei er wieder zurück zu seinem eigentlichen Anliegen kommt. Jetzt stellt sich die Frage, was meinte Jesus damit, wenn er seinen Jüngern hier sagt und eben damit auch uns, wer an mich glaubt, der wird auch die Werke tun, die ich tue und wird größere Werke tun, ja, weil ich zum Vater gehe. Ich habe früher immer diese Erklärung gehört bin immer davon ausgegangen, dass das die mögliche Erklärung dafür ist, dass eben gesagt wurde, ja, schauen wir mal, Jesus war 3 Jahre auf der Erde, was eigentlich eine relativ kurzer Dienst ist. Ja, 3 Jahre ist jetzt recht überschaubar, ist jetzt nicht so lang. Und wenn wir jetzt überlegen, wenn wir jetzt gläubig werden, wenn wir unser ganzes Leben auf der Erde haben, wir haben ja viel mehr Möglichkeiten, wir haben ja eine viel größere Zeitspanne, um für Jesus eben zu wirken, meint vielleicht Jesus das hier damit, dass wir größere Werke tun. Ich denke, das ist recht unwahrscheinlich, dass Jesus hier von größeren Werken spricht und nicht unbedingt von mehr Werken. Stellt sich die Frage, meint Jesus hier damit, dass die Dinge, die wir tun werden, dass wir vielleicht noch spektakulärere Wunder als Jesus tun werden? Denke ich auch. Auch diese Möglichkeit ist recht unwahrscheinlich, weil ich gehe davon aus, dass die Jesu Wunder auch wenn wir die Auferweckung des Lazarus aus den Toten denken, eigentlich ist das nicht mehr zu toppen. Also ich glaube, die Wunder, die Jesus getan hat, das werden wir nicht mehr irgendwie toppen können. Beim genauen Hinschauen wird aber deutlich, was Jesus meinte. Seine Begründung für die größten Werke ist der Weg zum Vater. Der Weg zum Vater würde für Jesus durch sein Sterben, Begraben und Auferstehen führen. Und erst dann würde er den triumphalen Sieg erringen und das Königreich Gottes, welches mit seinem Kommen bereits angebrochen war und das während seines Dienstes langsam sichtbar wurde, das würde dann vollends anbrechen und würde seinen Siegeszug antreten. Jesus war zwar 3 intensive Jahre mit seinen Jüngern zusammen und dennoch hatten selbst seine engsten Freunde immer noch nicht wirklich verstanden, wer Jesus eigentlich war und was das alles bedeutete. Mit der Auferstehung Jesu allerdings und zum Pfingsten mit dem Kommen des Heiligen Geistes würde sich eben auch das Verständnis der Jünger radikal verändern. Die Jünger, sie würden in einem neuen Heilzeitalter wirken, das von der Kraft des Heiligen Geistes begleitet war, was sich deutlich an 3000 Bekehrten nur alleine am Pfingsttag durch die Predigt des Petrus zeigen würde. Und was die Jünger im Namen Jesu bitten würden, das würde er tun, damit der Vater verherrlicht werde durch den Sohn. Und hierbei wird ebenfalls wieder deutlich, dass Jesus derjenige ist, durch den die Jünger die Werke tun. Also der Dienst der Jünger ist kein Konkurrenzdienst zum Wirken Jesu. Nach dem Motto, als Jesus 3 Jahre auf der Erde war, hat Jesus gewirkt, jetzt ist Jesus zurück zum Vater gegangen, jetzt wirken nur noch die Jünger und Jesus ist passiv. Nein, so ist es nicht. Es ist Jesus, der hinter den Werken der Jünger steht, die diese durch die Kraft des Heiligen Geistes zu Ehre Gottes des Vaters tun. Und im Namen Jesu bitten bedeutet, sich eben an den Jesus der Schrift zu wenden und in seinem Willen zu bitten. Johannes hat es uns so aufgeschrieben im 1. Johannesbrief, Kapitel 5, Vers 14. Und dies ist die Zuversicht, die wir zu ihm haben, dass er uns hört, wenn wir etwas nach seinem Willen bitten. Diese Worte machen deutlich, dass es also noch eine Zeit zwischen der Rückkehr zum Vater und seiner Wiederkunft der Heimholung der Jünger geben würde. Doch diese Zeit verfolgte eine bestimmte Absicht. Gottes Königreich sollte mit Macht anbrechen und das unter allen Nationen der Erde. Und wieder versichert Jesus ihnen, dass er bei ihnen sein würde, wenn auch nicht in der Form, wie sie es bisher kannten. Er würde sie zwar sichtbar verlassen, doch im Grunde war er jetzt bei ihnen, als er mit ihnen halt eben zusammensaß und diese Worte zu ihnen sprach. Er würde während ihres irdischen Lebens durch seinen Geist bei ihnen sein und in der ewigen Herrlichkeit bei Gott würde er auch wieder sichtbar anwesend bei ihnen sein. Das sind die Ermutigungen, mit denen Jesus seine Jünger ermutigt hat. Und ich möchte zum Schluss mit uns noch ein paar Dinge anschauen. Was bedeutet es jetzt für uns praktisch, für unser Glaubensleben? Was möchte Jesus, was möchte Gott uns hier mit dieser Stelle sagen? Zum einen macht Jesus seinen Jüngern deutlich, dass er der einzige Weg zum Vater war und beantwortet damit die Frage, die jeden Menschen beschäftigt. Was ist wirklich Wahrheit? Wo finde ich wirklich einen Sinn im Leben? Wie kann ich das werden, was ich eigentlich sein soll, so wie Gott mich geschaffen hat? Wie kann ich Gemeinschaft mit dem Gott haben, von dem ich intuitiv weiß, dass es ihn gibt? Wie kann ich wissen, wie Gott ist und wie er zu mir steht? Alle diese Fragen hat Jesus seinen Jüngern beantwortet, indem er ihnen sagte, dass sie auf ihn schauen sollten. Er ist die Antwort auf alle diese Fragen. Er ist den Weg gegangen, den wir nicht selber gehen konnten, und er versichert jedem, der ihm vertraut und an ihn glaubt, dass er sich sicher sein darf, einen Platz im vollendeten Königreich Gottes zu haben. Ich habe mal mein FSJ in Paraguay gemacht und dort haben wir auch manchmal mit ein paar Freunden so Reisen gemacht, sind dann raus in andere Städte gefahren. Und die Reisegesellschaften, sie hatten eine Gewohnheit, die fand ich nicht besonders prickelnd. Und zwar konnte es durchaus vorkommen, dass wenn man sich schon vorher einen Sitzplatz gekauft und reserviert hatte, es trotzdem vorkommen konnte, dass ein anderer Fahrgast kommt, der ebenfalls ein Ticket und eine Fahrkarte für den gleichen Platz hatte. Also da stimmte anscheinend irgendetwas nicht mit der Logistik bei den Busunternehmen. Und das ist häufiger vorgekommen, dass man eben sich nicht sicher sein konnte, selbst wenn ich für meinen Platz reserviert habe, selbst wenn ich den Platz schon bezahlt habe, gibt es wirklich da für mich jetzt einen Platz. Also im Grunde war es dann so, wer zuerst kommt, der hat halt eben Glück gehabt. Und im schlimmsten Falle wird der andere dann noch mit reingequetscht und dann musste man sich seinen Sitzplatz teilen. So ist es aber in Gottes Königreich nicht. Jesus sagte seinen Jüngern, wer mir vertraut, wird definitiv einen Platz in Gottes neuer Welt haben, so wie wir auch vorhin in Offenbarung gelesen haben. Jeder der Jünger hat ausreichend Platz. Vertraust du auf Jesus, dass er auch für dich der Weg zum Vater ist? Oder bist du vielleicht noch der Überzeugung und hältst vielleicht noch daran fest, dass es noch andere Wege zu Gott gibt? Oder hast du vielleicht wie Thomas und Philippus viel von Jesus gehört, durch die Verkündigung des Wortes, hast viel von Jesu Werken gesehen, ja, im Leben anderer Gläubiger, aber hast immer noch nicht verstanden, dass die Passion, Auferstehung und Himmelfahrt Jesu eine persönliche Angelegenheit ist, die Sündenbekenntnis und Nachfolge beinhaltet? Dann fordert dich unser Text heute auf. Glaube an Jesus und vertraue auf ihn, dass alles, was er über sich selber gesagt hat, wahr ist und dir zum Segen sein wird, sowohl in Bezug auf dein irdisches Leben jetzt hier, aber auch insbesondere auf dein ewiges Leben. Ein zweiter Gedanke, der uns hilft, in der Nachfolge zu leben. Unsere Situation unterscheidet sich insofern von den 11 Jüngern, dass sie Jesus noch hier auf der Erde begegnet sind. Sie kannten beide Situationen. Mit Jesus leibhaftig unterwegs zu sein und zu dienen, aber auch Gemeinde zu bauen, ohne Jesus sichtbar dabei zu haben. Oftmals beneiden wir die Jünger ja um dieses Privileg und dass sie 3 Jahre mit Jesus unterwegs waren. Und doch macht Jesus deutlich, dass es für die Nachfolge nicht von Bedeutung ist, ob er nun körperlich anwesend ist oder nicht. Jesus wirkt heute genauso durch seine Jünger, wie er es damals getan hat, als er mit seinen Jüngern unterwegs war in Galiläa. Und ich möchte dich fragen, zweifelst du oftmals an der Gegenwart Jesu? Bist du verunsichert, ob Jesus weiß, was du brauchst? Hast du das Gefühl, dass die Nachfolge für dich einfacher wäre, wenn Jesus körperlich bei dir anwesend wäre? Dann glaube der verheißene Jesu, dass er bei dir ist, alle Tage bis ans Ende der Welt, und dass er eines Tages wiederkommen wird, um dich in seine Herrlichkeit zu holen. Und ein dritter praktischer Gedanke für uns. Als Jesus seinen Jüngern diese Worte sagte, standen sie heilsgeschichtlich ja noch vor der Passion Jesu und vor Pfingsten. Wir befinden uns heute lange nach Pfingsten, erleben die Ausbreitung des Königreiches Gottes in dieser Welt. Und dort, wo wir an Jesus glauben, gilt die Verheißung, dass wir halt eben diese größeren Werke tun werden. Weil der Heilige Geist in dieser Welt wirkt und die Erwählten Gottes aus allen Nationen sammelt. Und wir haben die Verheißung, dass wenn wir Jesus um Kraft und Erfolg bei der Aufrichtung seines Reiches bitten, er uns antworten wird und er uns das geben wird, was wir persönlich brauchen werden und um was wir ihn bitten. Zur Zeit des Alten Testamentes und zur Zeit Jesu, als er auf der Erde war, war die Mission durch das eingeschränkte Wirken des Heiligen Geistes von geringem Erfolg gekrönt. Doch nun, wo der Heilige Geist ausgegossen ist in diese Welt, in die Herzen seiner Nachfolger und in dieser Welt wirkt, haben wir die Zuversicht, dass unser Bestreben, für Gottes Reich zu arbeiten, auch von Erfolg gekrönt sein wird. Und ich möchte dich fragen, betest du für die Ausbreitung des Reiches Gottes? Und wenn ja, wie optimistisch betest du dann? Fühlst du dich geistlich gelähmt und hast du das Gefühl, dass eigentlich vielleicht doch nur relativ wenig bei rumkommt? Ich muss sagen, mir passiert das häufig so. Also ich bete, ja, Herr, baue dein Reich hier auf dieser Erde, so wie wir es ja auch im Vater Unser beten, Herr, möge dein Reich kommen. Aber so oft, gerade auch wenn man auf unser Land guckt, ja, wenn man sich anschaut, wie weit ist unser Volk doch weg von Gottes Geboten, dann denkt man sich oftmals, hat das überhaupt noch einen Zweck? Was bewirkt der kleine Dienst, den ich für Gott vielleicht tun kann? Oder vertrauen wir darauf, dass Gottes Reich in Kraft besteht? Jesus möchte uns deutlich machen, er soll uns Mut machen, dass auch unser Land, so geistig gesehen tot ist, es im Moment vielleicht auch aussieht, dass wir auch unser Land nicht aufgeben und darauf vertrauen, dass Gott sein Reich auch in Deutschland aufbauen wird und dass Gott auch ein Volk hier in dieser Stadt hat, auch hier in Osnabrück, dass es zu erreichen gilt. In Johannes 14, die Verse 1 bis 14 sahen wir, wie Jesus seine Jünger auf seine Rückkehr zum Vater vorbereitete, indem er ihnen deutlich machte, dass seine Rückkehr ihm zum Segen sein würde. Jesu Jünger dürfen Trost darin finden, dass Jesus ihnen mit seinem Fortgang einen Platz im Himmel gesichert hat und eines Tages wiederkommen wird, um sie dorthin abzuholen. Allen Menschen, die Zweifel haben, hat Jesus versichert, dass er der Weg zum Vater ist und dass er nur über ihn zu finden ist. Jesus hinterlässt suchende Menschen nicht mit vagen Vorstellungen und sagt, ja, dieser Weg mag möglich sein, sondern er sagt ganz klar, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Und er fordert uns auf, unser Vertrauen alleine in ihn zu setzen. Jünger Jesu vertrauen Jesus nicht nur in Bezug auf das ewige Leben, sondern erfreuen sich schon hier der Gegenwart Jesu durch den Heiligen Geist. Und wir dürfen Werkzeuge in der Hand Gottes sein, sein Königreich unter allen Nationen aufzurichten. Mögen die Worte Jesu ihr Ziel erreichen, auf das wir ermutigt und gestärkt in die neue Woche gehen. Amen.
Amen.
Wir möchten jetzt noch das Predigtlied